Herzlich willkommen im Podcast Block 52. Mein Name ist Katharina Gera und ich bin Co-Founder und CEO von Immutable Insight, einer Blockchain Analytics Company. Heute im Gespräch ist Thomas Heilmann. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag für die Unionsfraktion. Davor war er IT-Unternehmer und ist einer derjenigen, der im Ausschuss Digitale Agenda sich für die Blockchain-Technologie in Deutschland stark macht. Ich spreche mit ihm über die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die diesen Sommer veröffentlicht wurde, und insbesondere dabei über Rechtsfragen zu Token, digitale Identitäten und beispielsweise, was der Staat auf der Blockchain machen kann. Dann sprechen wir über das Thema Krypto-Verwahrstelle und den Blick auf Europa. Viel Spaß! Willkommen zum Podcast Block 52. Mein Name ist Katharina Gera und ich bin Gründerin und CEO von Immutable Insight. Heute im Gespräch ist Thomas Heilmann, Mitglied im Deutschen Bundestag, und stellt sich gerne selber direkt vor.
Ja, guten Tag allerseits. Ich bin Thomas Heilmann. Ich bin eigentlich IT-Unternehmer, wenn auch nicht im Blockchain-Bereich. Das gab es damals noch gar nicht. Und bin seit 2 Jahren jetzt Mitglied im Deutschen Bundestag und überraschenderweise dann dort auch für Digitales zuständig, und zwar in 2 Spielarten, einmal für Zukunft der Arbeit und dann im Digitalausschuss für neue Technologien, E-Government und eben Blockchain.
Vielen Dank. Kommen wir mal direkt zum Thema Blockchain, das, was unsere Hörerinnen und Hörer ja am meisten interessiert und damit vielleicht die heiß ersehnte Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Jetzt habe ich verstanden, Sie haben ja maßgeblich auch daran teilgewirkt. Wollen Sie ein bisschen was zu den Ansatzpunkten und auch der Zielrichtung der Blockchain-Strategie sagen?
Ja, gerne. Also in der Meinungsbildung war ich in der Tat tief involviert und bin ich nicht Mitglied der Bundesregierung, sondern kontrolliere die Bundesregierung. Und dementsprechend bin ich auch kein Autor der Blockchain-Strategie. Aber was die Inhalte anbetrifft, haben wir schon in der Unionsfraktion wesentlichen Einfluss genommen und der geht ganz wesentlich auch auf mich zurück. Das einmal kurz zur Rolle, zu den Inhalten. Ich glaube, das Wichtigste für jede neue Technologie ist und für die Branche, die dahinter steht, ist Rechtssicherheit. Was darf ich eigentlich, was darf ich nicht? Es ist weniger schlimm, dass man klar klärt, wenn man mal etwas nicht erlauben will. Und das aber sehr frühzeitig und sehr transparent. Ich glaube, das Schlimmste für einen Unternehmer ist, dass er fragt, darf ich das? Er dann 300 Seiten für viel Geld von einem Anwalt bekommt, der einem sagt, das ist leider nicht ganz klar, ob du das darfst. So, und das ist ja kein theoretisches Szenario, das ich da gerade aufmache, sondern es ist ein praktisches Szenario. Und deswegen wollen wir, oder es ist mein Bestreben und das Bestreben der CDU, so viele Rechtsfragen wie möglich, so schnell wie möglich zu klären, weil das dazu führt, dass Geschäfte in Deutschland ansässig sein können, hier durchgeführt werden können, hier genehmigt werden können und wir gleichzeitig hohe Datenschutzstandards und hohen Verbraucherschutz und auch hohen Anlegerschutz sicherstellen. Auch das ist für die Blockchain-Branche, glaube ich, ziemlich wichtig.
Was sind denn aus Ihrer Sicht so ein paar der allerwichtigsten Rechtsfragen, die jetzt auch mit der Initiative dann geklärt werden? Was ist so Ihrer Einschätzung nach die Punkte, wo es wirklich noch klemmt momentan?
Also wir beginnen damit, dass wir erstmal rechtlich festlegen, was ist ein Token? Das ist das berühmte digitale Wertpapier, das wir in das Zivilrecht einführen. Im Wertpapierrecht gibt es das ja schon. Und im Wertpapierrecht haben wir gerade einiges liberalisiert, sodass man bis zur 8-Millionen-Grenze jetzt ohne Prospekt so etwas in den Markt einführen kann, was, glaube ich, ein ziemlich gutes Finanzierungsinstrument gerade für den Mittelstand werden kann. Dann finde ich persönlich sehr wichtig, dass wir digitale Identitäten klären und dass wir die Ketten dafür klären. Ich finde es wichtig, dass es auch auf der Blockchain-Basis gesellschaftsrechtliche Modelle gibt, sprich ich brauche nicht mehr das Handelsregister, wenn ich ein Register brauche, sondern ich kann auch die Blockchain dafür benutzen. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch als Staat anfangen zu lernen, mit der Blockchain umzugehen und dass wir da erste Projekte definieren. Und dann gibt es natürlich die sehr wichtige Frage des Stablecoins, die aus meiner Sicht leider, weil sie eben keineswegs die allerwichtigste Frage ist, alles überlagert. Aber natürlich wäre es für die Branche sehr gut, wenn es Stablecoins gäbe. Ich persönlich finde, dass sozusagen die Grundwährung am besten von den Zentralbanken ausgegeben wird und eine staatliche Währung ist, so wie der Euro eben auch. Eine Staatswährung ist, auf der Wettbewerb durch Unternehmen stattfinden können, die man dann mit Euros bezahlen kann. Ich halte das für das bessere Vorgehen und stehe dem Libra-Ansatz ziemlich skeptisch gegenüber.
Dann lass uns doch momentan vielleicht nicht auf den Stablecoin fokussieren, damit er auch nicht dieses Gespräch überlagert. Und was mich interessieren würde, ist die Rolle des Staates auch und der digitalen Identitäten. Beim Staat ist ja sozusagen die Exekutive direkt im Driver Seat. Wo sehen Sie denn die größten Chancen für den Staat? Und vielleicht auch, aber welche sind denn auch überhaupt realistisch, dass sich der Staat daran wagt?
Also da gibt es ja zwei Dinge. Das eine ist, bei den digitalen Identitäten ist der Staat nur Ermöglicher. Der Staat hat ja in der analogen Welt Personalausweise eingeführt, damit ich mich ausweisen kann. Und das dient ja nicht nur der Kontrolle, wenn mich ein Polizist anhält, sondern den Personalausweis nutze ich ja auch, wenn ich mich identifiziere bei einem Vertragspartner, dass der sicher weiß, das ist auch der, mit dem ich jetzt einen Vertrag habe und der wohnt auch da. Also dass ich ihm gegebenenfalls auch etwas zustellen kann. Und so ist das mit digitalen Identitäten auch. Es kommt hinzu, dass durch die technische Beziehung zwischen Maschinen es zunehmend wichtig wird, dass ich auch zuverlässig weiß, dass die Maschine, die da mit mir wahrscheinlich auch als Maschine redet, auch wirklich die Maschine ist, die der Absender ist und nicht ein Hacker oder so. Deswegen ist die Frage, müssen wir nicht ein System einführen, bei dem wir als Staat garantieren, dass eine digitale Identität einer Sache auch echt ist, so wie der Personalausweis eben im analogen Welt. Und da haben wir uns als Union eben das Modell aus überlegt, dass wir das System der Notare, das wir in Deutschland haben, das sehr gut funktioniert, sozusagen als Schnittstelle zwischen Staat und digitalem echten Leben nutzen, sodass Notare praktisch digital siegeln können, diese Maschine stammt wirklich von dem und dem und ist auch diese Maschine. Ich glaube, dass wenn wir das hinbekommen, dass das viele Geschäftsmodelle sehr stark erleichtern wird, insbesondere wenn das dann zu einem Preis stattfindet, der jetzt nicht so hoch ist, dass das keinen Sinn macht. Und auch daran sieht man wieder die Wettbewerbsoffenheit. Wenn Mercedes ein eigenes Siegel herausgibt, dass dieses Auto auch wirklich dieses Auto ist, dann wird es ein gewisses Markenvertrauen geben, dass der Mercedes-Siegel schon halbwegs echt ist. Wenn ich aber irgendeinen kleinen Maschinenbauer nehme, der irgendwo in der deutschen Provinz sitzt und den keiner wirklich so mit Namen kennt, der kann so seriös sein, wie er will, aber trotzdem wird ihm natürlich im Rechtsverkehr nicht geglaubt, weil man ihn nicht kennt, dass das der Absender ist. Und da kommt dann eben der Staat ins Spiel, der allen gleichberechtigt eine eindeutige Identität gibt. Davon völlig losgelöst, dass ja nur der Staat ist sozusagen, stellt das Spielfeld und den Schiedsrichter. Das ist seine Hauptaufgabe. Davon losgelöst ist die Frage, ob wir nicht in unseren eigenen Anwendungen, die wir als Staat bauen oder einkaufen, auch Blockchain als Instrument einnehmen, um Sicherheit und Eindeutigkeit zu erhöhen, ohne große bürokratische Systeme aufbauen zu müssen.
Haben Sie da irgendein Beispiel, wo Sie glauben, dass das tatsächlich möglich ist?
Also da gehen wir sehr pragmatisch vor. Wir haben vorgeschlagen, dass wir das mit dem Stifterregister machen. Und zwar deswegen, weil das gibt es noch gar nicht. Dafür gibt es aber einen erhöhten Bedarf. Und da wäre es doch eigentlich eine gut kluge Idee zu sagen, wenn wir das sowieso jetzt mal neu auf der grünen Wiese bauen, ob wir das nicht damit mal anfangen. Nicht, weil wir glauben, dass das Stiftungsregister das Wichtigste von allem ist, sondern man muss ja irgendwo mal anfangen, das zu bauen und im echten Leben zu testen. Wenn dann das nicht gleich hundertprozentig funktioniert, was bei neuen Systemen ja eben typischerweise der Fall ist, dann geht, glaube ich, die Welt nicht unter, wenn man das damit mal anfängt.
Spannend. Und haben Sie das Gefühl, dass das vor allem momentan vom Bund getrieben wird? Oder sehen Sie da auch gewisse Länder oder gewisse Kommunen aktiv?
Das ist, glaube ich, ein Thema, das stark vom Bund getrieben wird. Es ist, leidet natürlich darunter, dass es wenige Leute gibt, die das Thema wirklich verstehen. Ich gelte im Bundestag als derjenige, der es angeblich am besten verstanden hat. Aber ich muss selber zugeben, dass ich keineswegs jede Ecke ausgeleuchtet habe und auch hier und da noch zweifle, wie das gehen soll und ob das geht. Insofern befinden wir uns da in einem etwas tastenden Heranfeld. Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir uns im Wesentlichen darauf beschränken, Rechtssicherheit herzustellen für die Anwender und deren Kunden. oder sowas dem Markt überlassen. Ich glaube, das ist das Beste. Wir verstehen in der Medizin als Politiker ja auch nicht jede Diagnose oder jede Therapie.
Ich sage auch immer, es gibt nicht viele, die das Internet technisch verstehen. Und das muss man auch nicht unbedingt, um trotzdem sozusagen die Nutzung davon sich vorstellen zu können.
Ja, natürlich ist es so, als Politiker müssen Sie natürlich Entscheidungen treffen, was Sie erlauben und was Sie nicht erlauben. Wenn Sie es nicht verstanden haben, ist es natürlich schwierig, das zu beurteilen.
Stimmt, aber es macht ja einen Unterschied, ob man einen Merkle-Tree erklären kann oder ob man irgendwie grundsätzlich die Prinzipien verstanden hat und was es dann kann oder nicht, oder?
Ja, den Merkle-Tree würde ich ja sagen, den könnte ich ja noch gerade noch erklären, aber...
Aber nicht viele im Bundestag wahrscheinlich.
Nein, das nicht, aber ich würde eben auch noch nicht sagen, dass ich wirklich alles verstanden habe. Das würde ich mir nicht anlassen.
Lassen Sie mal eine Sekunde an dem Punkt vielleicht einen Rundblick machen. Wenn Sie sich so die Fraktion und Ihre Kollegen angucken, was würden Sie sagen, wie viel Prozent wissen zumindest grob, was eine Blockchain ist?
Ja. Was nennen Sie denn grob?
Naja, also es gibt sie. Es gibt mehr als nur Bitcoin. Ja. Und irgendwie Blockchain ist eine Technologie, die grundsätzlich auch für andere Industrien als Finanzwesen einen Unterschied machen kann. So, ich würde sagen, das ist so
mal. Zwei Sachen, da würde ich sagen, das wissen. Also wir haben ja einstimmig ein Papier beschlossen. Das lag ja sogar physisch als gedrucktes Papier auf den Tischen. Ich gehe davon aus, dass die zugestimmt haben, wenigstens den ersten Absatz gelesen haben und da steht das schon drin.
Okay. Und wie würden Sie
sagen, aber wenn eine Blockchain zu erklären, wie sie funktioniert, das kann nur eine Minderheit.
Okay, und was würden Sie sagen, wie positiv ist das Stimmungsbild unter den Parlamentariern? Oder wie würden Sie sagen, da werden in der Regel eher Chancen gesehen oder da werden eher Risiken gesehen?
Ich glaube, es ist das Wesen der Union, dass sie innovationsoffen und technologieoffen ist und dass wir allen neuen Technologien, glaube ich, sehr viel aufgeschlossener gegenüber sind. Und zwar nicht, weil wir Experten sind oder weil wir sie selber anwenden, sondern weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur mit neuen Lösungen werden schaffen können. Also wenn Sie jetzt das Thema Klimaschutz nehmen, die Vorstellung, ich glaube, es ist total wichtig, den Bürgern zu erklären, wenn wir glauben, wir können mit Verzicht die Klimaziele erreichen, indem wir uns nur ein bisschen einschränken und ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen weniger Auto fahren, dann ist das einfach Quatsch. Weil selbst wenn wir das tun, schon mal die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung wirklich ernsthaft bereit sind zu sagen, ich fliege nicht mehr in Urlaub und ich esse auch kein Fleisch mehr. Ich würde sagen, da wird die Beteiligungsquote schon sehr niedrig. Aber selbst wenn wir das schaffen würden, hätten wir unsere Klimaziele krachend verfehlt. Deswegen ohne neue Technologie wird es nicht gehen, weil man 80 Millionen Bürger auf einem so kleinen Territorium, relativ kleinen Territorium wie Deutschland, nicht mit den Methoden der Steinzeit wird ernähren können und auch nicht behandeln kann. Und insofern sind wir schlicht auf Technologie angewiesen und die jetzige Technologie ist nicht umweltfreundlich genug, also brauchen wir neue. So, und auch Blockchain kann ein Bestandteil oder wird ziemlich wahrscheinlich ein Bestandteil der Lösung für die Klimakrise sein. Ist schon die Frage, ob man CO2-Zertifikate nicht auf der Blockchain handeln soll. Und wenn ja, und auch da meine ich, ist das eher etwas, was der Staat als Basistechnologie zur Verfügung stellen müsste, als dass man das einfach nur privat handeln lassen kann.
Okay, vielen Dank. Dann lass uns mal vielleicht einmal zurückkommen nochmal auf einen Punkt, der ja in der Blockchain-Szene mit am meisten diskutiert wurde von der ganzen Blockchain-Strategie. Und das ist das ganze Thema Krypto-Verwahrung und Lizenzierungsanforderungen. Soweit ich es mitbekommen habe, hatte der Bundesrat auch nochmal Diskussionspunkte. Mögen Sie vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was aus Ihrer Sicht der Status ist und wie es ausgehen wird, wenn man das sagen kann.
Welche von den vielen Debatten meinen Sie genau?
Die Frage, ob man für das Thema Kryptoverwahrung eine eigene Lizenz braucht und wer diese Lizenz haben darf. Also Stichwort, irgendwie können Banken auch eine Lizenz haben oder nicht?
Also diese Debatte findet gar nicht im Rahmen der Blockchain-Strategie statt, sondern im Rahmen des Geldwäschegesetzes, weil es eine Richtlinie aus Europa gibt, die das vereinheitlicht. Und dabei hat jetzt der Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium ein paar Anforderungen gesetzt, die die Blockchain-Industrie aus meiner Sicht zu stark einschränken. Und das muss man vorweg sagen, ein Punkt hat das Finanzministerium natürlich absolut recht. Wir müssen die Geldwäschegesetze unbedingt auch auf die Blockchain ausdeuten.
Voll dabei.
Ja. Einmal verstanden hat, welches Unheil über Geldwäsche in der Welt kommt, und das praktisch die gesamte organisierte Kriminalität, der gesamte Terrorismus und im Übrigen auch die ganzen Diktatoren dieser Welt alle das Instrument der Geldwäsche zwingend brauchen, weil sie sonst sozusagen ihre Unrechtssysteme gar nicht fortsetzen können, dann versteht man die überragende Bedeutung der Bekämpfung von Geldwäsche. Das ist kein Nebenthema.
Bin ich 1000% bei Ihnen. Also Geldwäsche.
Da muss man aber mal dazu sagen. So. Jetzt ist ja die Frage, wenn man abschichtet, ich glaube, wir sind inzwischen soweit, das Finanzministerium überzeugt zu haben, dass die Softwarehersteller, die also sozusagen ja nur die Schaufeln herstellen, dass die mal auf gar keinen Fall dem Geldwäschegesetz unterliegen. Jetzt gibt es das Problem, dass es ja theoretisch, wir Juristen würden sagen, herrenlose Blockchains gibt. Also die Blockchain wird von jemandem ins Leben gerufen und dann administriert sie sich sozusagen von sich selber her und niemand beherrscht sie. Und diese herrenlosen Blockchains, da gibt es halt niemanden, dem wir diese Kontrollpflicht auferlegen können. Das ist ja das Problem dahinter. Mhm. Ja, also wir unterstellen, es gibt eine Blockchain, die hat irgendjemand per Software programmiert und der Welt zur Verfügung gestellt und hat sie dann aber losgelassen. So, ja. Und jetzt die Frage, wer ist dann eigentlich für Geldwäsche zuständig? Und wir können uns da keinen rechtsfreien Raum erlauben. Und darum kreist gerade die Diskussion. Und wenn jetzt einige Ihrer Hörer dafür einfach gute praktische Vorschläge haben, sagen, wer ist denn dann verantwortlich? Dann wäre ich sehr an einer Nachricht interessiert.
Okay. Mit dem Vorschlag. Also es geht hier praktisch nicht darum, Immutable Insight zu promoten. Ich will nur einen Satz sagen und dann kommen wir gerne zurück. Ich glaube eben, dass gerade auf den Blockchains Geldwäsche 100%ig effektiver bekämpft werden kann, als es sonst irgendwo der Fall ist. Und ich glaube, dass man auch da, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, mehr Vertrauen in neue Technologien haben sollte. Aber das können wir gerne offline mal aufnehmen.
Ja, ich bin ohne Wenn und Aber Ihrer Meinung. Nur dennoch brauchen wir als Rechtsstaat eine verantwortliche Person. Das ist halt unser System. Wir sagen, eine Rechtspflicht muss einen klaren Adressaten haben. Mhm. Und dieser Adressat ist verantwortlich, notfalls auch strafrechtlich verantwortlich. Und ich dafür, dass es passiert. So, wenn wir aber den noch nicht definiert haben, dann müssen wir uns überlegen, wo kommt denn der her? Das ist das Problem. Dass die Blockchain an sich sehr geeignet ist, um auch solche Dinge nachzuvollziehen und so, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das diskutiert aber auch niemand wirklich, also stellt niemand in Frage, sondern die Kernfrage ist, Juristen sagen, das ist halt unser Rechtssystem, Rechtspflichten obliegen einzelnen individuellen Menschen und die müssen etwas tun und die kriegen einen Rechtsbefehl. Und die Frage, wer ist denn das jetzt eigentlich? Die müssen wir klären.
Das stimmt, aber da würde ich, also ich würde halt argumentieren, dass es eher die Person ist, die es dann tut, ja, als praktisch die Krypto-Verwahrstelle.
Der Geldwäscher, ja klar, der ist sowieso strafbar, das ist eh schon so. Aber wir sagen ja, also wenn wir den erwischen, dann erwischen wir ihn ja nicht nur wegen Geldwäsche, sondern wegen Ausbeutung oder was immer er dann sonst getan hat. Der ist ja sowieso kriminell, aber der entzieht sich ja typischerweise der europäischen Rechtsordnung, weil er auch gar nicht in Europa sitzt. Sondern der hat illegal erworbene Vermögensgegenstände und will die jetzt in handelbares Geld tauschen. Und wenn er das dann tut, klar ist er strafbar. Aber wir brauchen auch denjenigen, der ihm dieses Tauschen ermöglicht. So, ich will aber gar nicht davon reden, dass wir jetzt alle Wallet-Betreiber praktisch mit Banklizenzen, weil dann machen wir sie natürlich platt. Das ist völlig klar, es geht nicht.
Sie haben gerade noch mal ein Stichwort gegeben, europäisch, und ich würde gerne den Blick auf Europa für den Abschluss nutzen. Blockchain ist ja eben eine Technologie, die am Ende des Tages zwar aus Einzelländern getrieben werden kann, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich, wenn überhaupt nur europäisch oder mit gewissen Dingen auch global geregelt werden muss. Wie sehen Sie denn aktuell den Stand der europäischen Debatte, oder gibt es vielleicht bilateralen Austausch zwischen einzelnen Ländern in Europa, die dort auch gemeinsam das Thema treiben?
Ja, das Problem der Blockchain ist, dass sie so viele Rechtsgebiete betreffen und neu und so viele Lebenssachverhalte neu gestaltet, die unterschiedlichen Rechtskreisen überlegt. Also manches untersteht halt im nationalen Recht und manches dem europäischen Recht, weil der Verfassungsgeber von Lissabon hatte, wie eben auch die Datenschutzgrundverordnung, hatte die Blockchain überhaupt nicht vor Augen, als wir das gemacht haben. Und deswegen passt sie leider nicht so ganz in die Schubladen, die wir so haben. ich bin vergleichsweise optimiert, also am besten wäre es natürlich, wir würden alles europäisch jedenfalls in seinen Grundrahmen regeln. Ich habe darüber schon mit Frau von der Leyen sehr früh Gespräch aufgenommen. Es liegt an dem Zufall, dass ich, als sie Arbeitsministerin war, ich ihr Beiratsvorsitzender war und ich sie daher ziemlich gut kenne. Und wie Sie vielleicht wissen, hat sie das Thema Blockchain ja sogar in ihrer Vorstellungsrede im Europäischen Parlament genannt.
Voll wahrgenommen, positiv und voll wahrgenommen.
Ja, und ich glaube, ich darf mir zusprechen, dass das auch durch meinen Einfluss verstärkt wurde. Wie Sie wissen, wird es ja einen relativen Schwerpunkt zum Thema Digitalisierung in der neuen Kommission geben. Da wird das Thema Blockchain auch eine Rolle spielen. Nun wissen Sie wahrscheinlich auch, dass einige Kommissare vom Europäischen Parlament nicht gebilligt wurden. Und momentan konzentriert man sich auf diesen Vorgang, ist ja auch richtig so. Aber ich gehe davon aus, dass schon im November, Dezember dazu eine Debatte in Brüssel stattfinden wird, an der ich mich auch versuchen werde zu beteiligen, sodass wir dann zu einer relativ zügigen Positionierung Europas kommen, was wollen wir denn zulassen, was wollen wir denn nicht zulassen und wollen wir das nicht möglichst europäisch machen. Ich glaube, die ganze Idee der Blockchain, wir schaffen neue Standards und ermöglichen viele an diesem Standard teilzuhaben und versuchen nicht eine Organisation marktbeherrschend zu machen, ist ein sehr europäischer Gedanke. Und man sieht sozusagen das Konzept von Facebook dagegen, die sozusagen letztlich ein Monopol mit dieser Schweizerischen Libre Association schaffen wollen. Und wir wollen eigentlich lieber einen staatlichen Standard schaffen, sozusagen wie so eine Straße, und auf der ganz viele verschiedene Autos von verschiedenen Herstellern fahren. Und das ist eigentlich eher unser Modell von Blockchain. Nicht nur für die Blockchain, sondern eben auch für die Blockchain. Und ich glaube, deswegen hat Europa gute Chancen, ein Kompetenzzentrum für Blockchain auch ganz lange zu bleiben. Mhm.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und hoffe, dass Sie weiterhin so an vorderster Front für die Blockchain kämpfen. Danke.
Ich bedanke mich fürs Interesse.